Wine Dudes.
Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Wie bereits in Folge 90 mit dem Björn angekündigt, bekommt ihr jetzt die Bonusfolgen nochmal aufgewärmt als eigenständige Episode, damit die Wine Dudes die einfach weg haben. Wir wollen keine Bonusfolgen mehr. Ich sage immer, die Bonusfolgen sind tot. Es leben die Bonusfolgen noch ein letztes Mal. So, ihr könnt euch die jetzt anhören. Wir beginnen bei der kalten Muschi. Dann trinken wir deutlich zu viel Alkohol. Und dann lernen wir allerdings relativ viel über Hefestämme im Weinkeller. Mega interessant. Dann fragen wir uns natürlich, ja gut, wohin mit dem Scheiß? Hat aber nichts mit den Hefestämmen zu tun. Nachdem das dann aber geklärt ist, besprechen wir den Unterschied zwischen Weinverschnitt, Rebkreuzung und meinem Sohn. Sobald wir das gemacht haben, glaube ich, haben wir den Schlüssel zum Wein gefunden und trinken dazu einen Sichtschutz-Rosé. Wenn das jetzt ein bisschen zu kryptisch gewesen ist, der kann einfach dranbleiben, sich das alles anhören. Ich werde zum Schluss auch noch ein bisschen die Religion und den Wein, die Verbundenheit aufzeigen. Also es ist wirklich alles dabei heute und es wird auch echt lang. Und ich wünsche euch auch echt viel Spaß. Und wer jetzt schon da merkt, ja Moment mal, die ganzen Outtakes-Folgen, also die zwei, die ja auch als Bonusfolgen betitelt waren, die fehlen ja. Ja, wir haben ja den Bonusfolgen September ausgerufen. Also es wird natürlich auch noch eine Outtakes-Folge geben, eine richtige Episode, wo das sauber zusammengeschnitten ist. Irgendwann im September. Mal schauen, wann es kommt. Aber jetzt erstmal viel Spaß.
Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
Wir haben die Wine Dudes noch eine Anfrage über Instagram bekommen. Vielleicht könntest du mich da auch ein bisschen unterstützen, Nick, weil ich denke, dass es möglicherweise auch in deine Weinanfänge mit reinschwingt. Ich lese es gerade mal schön vor. Hallo, liebe Wine Dudes. Ich habe eine Genießerfrage. Welche Rebsorten und Jahrgänge empfiehlt ihr denn für eine Rotwein-Cola-Mische? Und warum zur Hölle nennt man das in Bayern kalte Muschi? Also, Nick, kann ich die Frage direkt an dich weitergeben?
Unbedingt. Also, Rotwein-Cola-Mische. Dazu fällt mir absolut gar nichts mehr ein, außer eine tyrannische Wut, die ich aber jetzt einfach unterdrücke, weil...
Du kennst es schon auch noch aus deiner Jugend, oder?
Nein, ich kann nur herleiten, ich bin ja ein bisschen langsam, aber ich kann nur herleiten, dass man Rotwein mit Cola mischt.
Ja, das ist sensationell.
Wer zum Henker macht sowas? Und, warte mal, also Robin, hast du in deinem Leben jemals ein Glas Rotwein mit Cola gemischt?
Wir haben das in unserer Jugend, haben wir auf den Festen in 50 Liter Kanistern Cola und Rotwein gemischt. Allerdings bei uns im Schwabenland hat es Korea geheißen.
Wow. Also davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ihr seht, ich bin aus gutem Hause und unschuldig.
Ah, da bin ich jetzt tatsächlich einigermaßen irritiert.
Ja, na, aber also pass auf. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist, ich habe früher, übrigens auch mit einem gemeinsamen Freund, wir haben früher gern einfach den Abend gestartet mit diesen schönen Mixbierchen. Also weißt du, so, keine Ahnung, Feltins Plus ja, und irgendein Geschmack drin. Das heißt quasi Radler mit anderen chemischen Geschmäckern. Und ich habe tatsächlich, als ich ganz jung war und noch in Metal-Discos gegangen bin, da habe ich dann schon auch gern mal Wodka-Bull getrunken. Aber das war's. Ich bin unschuldig. Ich muss die Frage zurückgeben an dich.
Wow. Also, ja gut, ich habe mich da jetzt auch reingelesen und habe mich mit den einzigsten zwei Bayern, die ich kenne, unterhalten. Einer wusste nicht, dass es kalte Muschi heißt. Der andere sagte, er hätte es wohl schon mal gehört, aber jetzt auch nicht, dass es wirklich gebräuchlich wäre. Wenn man kalte Muschi googelt, findet man eigentlich nur einen Wein-Limo-Produzent aus Hamburg. Die sind.
Ist das das Einzige, was man da findet?
Ja.
Okay. Wie lange hast du recherchiert?
Stunden um Stunden.
Ah ja, okay, verstehe.
Aber also ich kann die Frage, wir können die Frage nicht beantworten, warum das in Bayern, also ich glaube, es ist nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland wird das verunglimpft als kalte Muschi bezeichnet. Aber ja, warum das so ist, lieber Schreiberling, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer uns da angeschrieben hat.
Vermutlich kalte Muschi.
Ich gehe davon aus.
Ja.
Können wir leider nicht sagen. Ich kenne es unter Korea. Ich weiß, dass man es macht. Ich weiß auch, in Österreich bestellt man sich übrigens eine Cola Rot, Nick.
Cola Rot?
Cola Rot, ja.
Oh, ich ziehe hier weg.
Ah, bestell ja, das mal und guck, was kommt.
Aber darf ich kurz noch was fragen? Vielleicht habe ich das mir nur eingebildet. Vielleicht ist es mein persönlicher Wunsch. Aber war nicht in der Frage auch, mit welchem Wein es am besten kommt?
Ja, und mit welchem Jahrgang, aber das ist so ein Quatsch, da kann ich, also das fällt mir wirklich schwer, darauf einzugehen.
Ja, also Jahrgang ist, glaube ich, leicht, einfach derselbe Jahrgang wie die Cola oder irgendein
genau,
anderer.
Also ich denke, aber das kann sich ja jeder zusammen.
Das kann sich, genau, 2 mal 2 ist 5 und das, aber jetzt mal im Ernst, also wenn ich Cola trinke, ist das schon mal einfach zu süß, deswegen trinke ich keine Cola. Wenn ich also aus welchen abstrusen Gründen auch immer Rotwein mit Cola mische, würde ich auf jeden Fall irgendeinen knochentrockenen, weiß ich nicht, aber es darf ja nicht noch süßer werden.
Doch. Das ist ja der Sinn von Korea oder von der kalten Muschi.
Das ist geil, dass es geil reingeht.
Ich würde einen halbtrockenen Dornfelder nehmen. Der hat eine schöne Farbe noch.
Wow.
Der macht das Ganze noch ein bisschen dunkler und noch ein bisschen süßer. Ja gut, dann haben wir es ja doch. Also, halbtrockene Dornfelder,
genau.
2021.
Oh, Leute.
Ja, aber was soll man machen? Ich meine, die Leute haben Fragen und dann muss man die natürlich auch seriös beantworten.
Na,
und,
absolut.
Da muss man dann durch und dass das hier alles nur Spaß macht, ja, und hier alles lustig, schickimicki, Hosenpipi ist, das, Nick.
Nee, stimmt. Ich möchte auch gar nicht als der Snob rüberkommen. Ich werde nächste Woche mal Cola Rot hier mir zu Gemüte führen. Und falls ich jemals nochmal eingeladen werde zu diesem Podcast, werde ich dann nachträglich berichten, wie ich das so fand.
Das können wir genauso machen.
Ja.
Tolga, du hast mir vor ein paar Tagen mal erzählt, dass du einen Wein hattest, der nicht gut war. Und der nicht gut war, weil er wahnsinnig viel Alkohol hatte. Ist das ein Weinfehler? Also ist das für dich ein Weinfehler oder ist das per Definition ein Weinfehler? Erinnerst du dich überhaupt noch dran?
Ja, klar erinnere ich mich dran. Ich habe ihn zwar weggetrunken, also ich war dicht danach, dementsprechend war er schon mal per se ganz okay. Aber eigentlich hatte ich jetzt, war das jetzt nicht meine Absicht. Ich habe einen guten italienischen Wein gesucht. Ich trinke nicht oft italienische Weine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe beim Edeka war das, glaube ich, hingegangen. Wieder den Erstbesten, der mir einfach zugesagt hat. Im Endeffekt habe ich nach dem Preis geschaut, ob der so 12 Euro gekostet. Gekauft. Sah wahnsinnig toll aus vom Etikett. Nach Hause gegangen, getrunken und dachte mir, bah, also das war einfach, hat sich nicht gut angefühlt. Genauso bei meiner Frau getrunken, es war ja eigentlich für einen netten Abend gedacht, aber wir haben einfach schon gemerkt, es schmeckt sehr bitter, sehr alkoholisiert, also es ist nichts für einen schönen Abend gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da jetzt noch irgendwie schön Käse oder ein Fleischstückchen oder sowas dazu essen könnte und dann wäre besser gewesen, nein. Es hat einfach nicht Spaß gemacht. Also für mich war es definitiv ein Weinfehler. Ich behaupte mal, das war okay, eigentlich kein per se Weinfehler, so an sich, aber aufgrund des hohen Alkoholgehalts, waren glaube ich 15%, hat er einfach nicht genießbar geschmeckt in meinem Augen, in meinem Geschmackssinn.
Also das ist dann tatsächlich ein Weinmangel oder fällt unter den Großbegriff Weinmängel. Das ist kein Weinfehler. Also der Winzer hat sich überlegt, ich will das Ding trocken haben und wenn ich den Wein trocken haben möchte, dann muss ich den komplett durchgären lassen. Das heißt, kompletter Zucker, der da ist, wird in Alkohol umgewandelt. Wenn der viel Zucker hatte, ich gehe mal davon aus, wir waren im Süden Italiens. Kannst du dich daran erinnern, wo der herkam?
Nein.
Gut, dann sage ich es dir, du warst im Süden Italiens. Klares, du warst da. Wahrscheinlich. So, und dann haben die sehr viel Sonne, sehr hohe Zuckergehalte und dann wollen sie trotzdem einen trockenen Wein haben, dann lassen sie den durchgären und der komplette Zucker wird zu Alkohol und dann hast du halt nachher, weißt du noch, wie viel Prozent er hatte? 15?
15.
15, ja.
15.
So, und wenn dann keine Frucht dagegen steht, dann wird es brandig und sprittig. Das ist aber einfach nur Unvermögen, also vielleicht, es gibt sicher Leute, die mögen das, aber das ist im Grunde genommen nur Unvermögen, dass du im Wein zu viel Alkohol gibst, die Trauben zu spät erntest, zu hoch in der Zuckergradation sind. Ja, also.
Wenn dir so ein Wein serviert wird im Restaurant, würdest du den zurückgeben? Ist ja kein Weinfehler.
Ich würde ihn nicht bestellen.
Du würdest jetzt per se keinen Wein aus Süditalien bestellen,
aber
der jetzt 15% hat.
Nein, ich würde keinen Wein bestellen, der so einen hohen Alkohol hat, wo ich schon das Gefühl habe oder wo ich schon ja, durch die Erfahrung jetzt einfach mir ziemlich sicher bin, dass der Alkohol nicht gut eingebunden ist. Und es gibt nur ganz wenige Weine, die mir in meinem Leben begegnet sind, die so einen hohen Alkohol tatsächlich aushalten und die da als Geschmacksträger, was ja tatsächlich der Alkohol in erster Linie ist, oder so viel Geschmack in den Wein zu bringen, dass du 15% und mehr Alkohol brauchst, um die Frucht zu tragen, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also ich finde es faszinierend, wenn du Weine hast, die sehr druckvoll sind, und mit 11,5% oder so daherkommen. Egal, weiß oder rot. Also das ist für mich eine große Kunst.
Kannst du ein Beispiel da nennen? So aus dem Kopf heraus? Also ein mit sehr hohem Alkoholgehalt, aber der trotzdem noch gut geschmeckt hat? Aber so als Tipp für mich?
Nein. Da müsste ich jetzt weit zurück in die Weine aufschreiben, aber ne. Also,
hätte ich gerne.
Ja, vielleicht mal ein Amarone. Bitte. Ja, okay. Ja, also ich sage jetzt mal Amarone, um irgendwas rauszuhauen und das nächste Mal reden wir ein bisschen intensiver darüber.
Ja, sehr gerne.
Gar nicht weiß, ob ich schon mal einen guten Amarone getrunken habe. Naja, ich denke da nochmal drüber nach.
Perfekt.
Wir haben uns vor einiger Zeit darüber unterhalten, dass ich zu zwei Weinen von einem uns sehr liebgewonnenen Weingut keinen Zugang gefunden habe. Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Trauben zwar von dem Weingut stammen, aber dass sie in einem anderen Weinkeller von einem befreundeten Winzer vinifiziert wurden. Da haben wir uns relativ lang drüber unterhalten und ich fand den Aspekt, den du damit reingebracht hast, extrem interessant. Würdest du das nochmal ganz kurz ausführen für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen?
Ja, ich bin über das Unterrichten an der Hochschule auf einen Artikel gestoßen, der sich mit wissenschaftlichen Fakten über Spontanvergärung befasst. Spontanvergärung bedeutet, dass man Most keine Reinzuchthefen zusetzt, um die Gärung anzustoßen oder die Gärung ins Laufen zu bringen, sondern dass man die Hefen, die natürlich im Weinberg vorkommen, nutzt und keine Reinzuchthefen zusetzt, sondern man in den Keller kommen die Hefen ja über die Trauben aus dem Weinberg.
Ja.
So, das sind sogenannte wilde Hefen. Und die hat man in entweder größerer oder kleinerer Menge im Weinberg, je nachdem, ob man biologisch oder konventionell arbeitet. Es dürfte klar sein, wenn man konventionell arbeitet, also mit synthetischem Dünger und chemischen Spritzmitteln, bringt man damit ja nicht nur die Schädlinge und die Krankheiten um, sondern halt auch die eigentlich positiven Dinge wie die Hefen im Weinberg. Das heißt, Spontangärung wird hauptsächlich, also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich von bio- oder biodynamischen Weingütern praktiziert. So, das heißt, man nimmt die Hefen, die natürlich im Weinberg vorkommen. Und jetzt ist es ja so, dass seit etwa 30 Jahren in der Weinbranche von Terroir gesprochen wird. Also es wird davon gesprochen, dass der Wein seine Herkunft, seinen Weinberg, seinen Boden widerspiegelt. Und es gibt eine wachsende Gruppe von Winzern, die sagt, okay, wir können nur von Terroirweinen sprechen, wenn sie spontan vergoren sind mit den Hefen, die im Weinberg vorkommen, weil alles andere ist eine Manipulation.
Bitte. Für unsere Zuhörer, das ist genau das, was in der Folge mit dem Nick als Terroir, what the hell, genau da gehen wir da darauf ein, dass wir nicht mehr über das Terroir reden müssen, wenn wir mit Reinzuchthefen arbeiten.
Genau. Es ist aber eine Glaubensfrage. Also man kann nicht sagen, das ist so. Weine, die mit Reinzuchthefen versehen wurden, sind keine Terroirweine, sondern es ist eine Frage. Also es ist eine Glaubensfrage. Und es ist auch eine Glaubensfrage, ob es sowas wie Terroir überhaupt gibt. Das ist jetzt mal Punkt 1. Punkt 2 ist, und das war deine eigentliche Frage, es gibt einige Winzer, die sagen, es gibt ein Kellerterroir. Das heißt, das, was häufig als auch Handschrift des Winzers bezeichnet wird, dass man also zwischen verschiedenen Rebsorten von einem Winzer trotzdem irgendwie Gemeinsamkeiten erkennen kann. Da sagen manche, ja, das ist die Handschrift des Winzers. Es gibt aber auch Winzer, die sagen, das ist die Kelleratmosphäre. Und das ist insofern nicht abwegig, als in jedem Weinkeller sich andere Mikroorganismen, andere Pilze, andere Hefen entwickeln und sich dort festsetzen. Und das beeinflusst die Gärung des Weines, das beeinflusst die Entwicklung des Weines und dann am Ende eben auch den Geschmack. Und ich kam dann so drauf, dass ein Weingut am Kaiserstuhl hat einen Weinberg in Südungarn, erntet dort die Trauben, fährt die Trauben an den Kaiserstuhl, presst sie dort aus, baut den Wein dort aus und der Wein schmeckt wie ein Kaiserstühler Wein, obwohl die Trauben aus Südungarn kommen. Und dann kam ich tatsächlich in den Genuss, diesen Wein zu probieren und es stimmt, er schmeckt wie ein Kaiserstühler Wein. Da habe ich das erste Mal verstanden, okay, es gibt scheinbar sowas wie Kellerterroir. Es gibt einen wissenschaftlichen Artikel, der alle Fakten über die Spontangärung zusammenträgt. Und in diesem Artikel wird beschrieben, wie eigentlich dieses Kellerterroir zustande kommt. Es gibt tausende von verschiedenen Hefen. Also es gibt unzählige Hefestämme. Wenn man einmal eine Reinzuchthefe in seinen Keller gebracht hat, also wenn konventionelle Winzer mal mit Reinzuchthefe vergoren haben, bekommt man diese Hefe wahrscheinlich nie wieder aus dem Keller raus, weil das ein lebender Organismus ist, weil sich Hefen, die entwickeln sich, also die pflanzen sich fort, die breiten sich aus. Und die Wahrscheinlichkeit, eine Reinzuchthefe, die einmal in einen Keller gebracht wurde, da wieder rauskommt, ist mehr oder weniger null.
Ja.
Jetzt gibt es ja, wie schon angesprochen, auch die wilden Hefen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Hefestämme im Weinberg. Und das fand ich faszinierend, dass man wohl nachweisen kann, dass in jedem Keller findet ein Hefestamm findet im Keller die besten Voraussetzungen, sich dort auszubreiten. Das heißt, in jedem Keller, da geht es um Temperatur, da geht es um Luftfeuchtigkeit, da geht es um, was ist das für eine Umgebung für die Hefen? Ist das irgendwie ein Gesteinskeller oder ist es irgendwie, es gibt ja auch Winzer, die bauen Hallen, die hauptsächlich aus dann mit Holzwänden versehen sind. Also das beeinflusst die Atmosphäre im Keller oder in der Halle. Und das wiederum beeinflusst, welcher Hefestamm sich durchsetzt. In jedem Keller hat man dann irgendwann einen Hefestamm, der dominant ist, weil er die besten Voraussetzungen findet. Und das kann dann ein Hefestamm sein, der zum Beispiel dazu neigt, flüchtige Säure zu produzieren. Jede Hefe vergärt den Wein bei einer anderen Temperatur, in einer anderen Dauer. Das heißt, und das beeinflusst extrem die Aromen. Wenn eine Hefe sehr langsam vergärt, entstehen andere Aromen wie eine Hefe, die sehr potent ist und sehr schnell vergärt. Unterschiedliche Hefestämme erzeugen unterschiedliche Temperaturen bei der Vergärung. Und deshalb entsteht das, was wir als Handschrift des Winzers bezeichnen, ist, wenn man es runterbricht, also zu einem Großteil bei spontan vergorenen Weinen, eigentlich nur, welche Hefeart hat sich in diesem Keller durchgesetzt Und das fand ich extrem faszinierend zu lesen, dass in jedem Keller setzt sich eine andere Hefe durch, weil die Voraussetzungen für die Hefen immer unterschiedlich sind. Und das beeinflusst die Aromatik des Weins, das beeinflusst die Vergärung des Weins. Und deshalb ist das, was wir als Handschrift des Winzers bezeichnen, zu einem gewissen Teil tatsächlich einfach nur die Hefe, die sich im Keller durchgesetzt hat.
Diese Studie, dieser Artikel hat mich direkt überzeugt.
Das Interessantere daran ist, dass das der einzige wissenschaftliche Artikel ist, den ich jemals zu diesem Thema gefunden habe, der wirklich mal überprüft hat. Also die haben auch Versuche gemacht und haben quasi einen Keller gebaut, der komplett steril war, wo keine Hefen vorher drin gewesen sein können, und haben dann angefangen, für diesen Versuchsaufbau, die haben keine Kellerei gebaut, aber die haben einen Keller genommen, der komplett steril war, und haben dann Trauben spontan vergoren und geschaut, welche Hefen lassen sich in diesem Keller nachweisen. Und haben dann gesehen, wie sich über Jahre hinweg eben das verändert hat. Und das Interessante ist, dass du eben, wenn du, das hatte ich ja vorhin gesagt, wenn du einmal Reinzuchthefen in dem Keller drin hast, die werden dort nie wieder rauskommen. Ja. Also du kriegst diese Hefestämme da nicht mehr raus, das ist nicht möglich. Aber es ist natürlich möglich, dass dann irgendwelche wilde Hefestämme, wenn sie sich dominant durchsetzen, die quasi zurückdrängen. Ja. Aber das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie darüber, weil ansonsten sind die Diskussionen im Weinbereich ja immer sehr emotional geprägt und sehr meinungsgeprägt, glaubensgeprägt. Hier hast du wirklich, also man kann das nachweisen, dass es sowas gibt wie ein Kellerterroir, und das war das Interessante an dem Artikel.
Sag mal, wo wir gerade bei Billigweinen sind, stimmt es, dass sich teilweise den Grundwein schenken lässt, weil er für andere Winzer teurer, den irgendwie zu entsorgen, so alte ranzige Zeug, was da nicht geklappt hat. Und dann wird es mit dem LKW nach fahren, da versektet, sie kriegen es geschenkt und deswegen können sie es überhaupt, ich weiß nicht, ist das jetzt justiziabel, das hier zu sagen, sonst schneid's halt raus. Ich habe das mal als Gerücht gehört.
Ja, also ich würde vielleicht den Markennamen überpiepsen, falls ihr gerade einen Pieps gehört habt, dann habe ich das wohl gemacht. Da fühle ich mich dann wahrscheinlich sicherer, aber es gibt ja in Deutschland, das so arbeitet.
Okay.
Ich habe das in ähnlicher Form auch von einer anderen sehr großen Kellerei gehört, nicht gehört, sondern ich habe da tatsächlich ein Interview drüber gelesen in einer renommierten Zeitschrift, der sich damit gebrüstet hat, dass er Weine geschenkt bekommt, weil sie nicht verkehrsfähig sind, beziehungsweise weil die Winzer die Entsorgungskosten nicht übernehmen wollen, die dann für ein Apfel und ein Ei und teilweise geschenkt bekommt, alles, was geht, nochmal an Schönungen drüber laufen lässt und dann unter dem Label in Amerika verkauft.
Piep, piep.
Genau. Das ist die Folge mit den vielen Pieps.
Eine Piep-Show. Entschuldigung.
Ja, also ja, das gibt es tatsächlich. Und ja, das ist eine Praktik, die gibt es, ja.
Spannend.
Kein ja.
Gehört ja irgendwie auch zur Preisgestaltung dazu. Also ich halte die dunkle Seite der Macht, aber interessant.
Ja, also interessant wird jetzt in dem Fall, wie du es gesagt hast, das ist ja ein Schaumweinhersteller und du hast sicherlich auch schon mal von der Sektsteuer gehört, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, ihr könnt, also momentan liegt die Sektsteuer von 1902, ist die übrigens, damals wollten wir die Kriegsflotte damit finanzieren. Momentan liegt die Sektsteuer in Deutschland für 0,75 Liter, also eine normale Sektflasche, bei 1,02 Euro.
Ja, aber es gibt doch Sekt für 1,49. Wie geht das denn? Alter, okay.
Das ist für mich auch nicht mehr nachvollziehbar, wie die großen, die Massensekthäuser dann auch noch irgendwie mit der Sektsteuer noch Geld verdienen. Geht mir nicht in den Kopf rein. Ich weiß nicht, ob die irgendwie umgehen können, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ist für mich immer wieder, wenn ich an Regalen vorbeilaufe, wo dann auch noch Aktionspreise sind, und dann ziehe ich immer noch gedanklich den Euro Sektsteuer ab und denke, ja Leute, das...
Ja, faszinierend.
Na,
Also da habe ich tatsächlich auch keine Antwort drauf.
Dann Prost auf deinen Francia Corta. Ich nehme mal an, der lag ein bisschen über 1,49.
Ja, ein bisschen.
Ich hab eine Weinfrage an dich. Sie ist ziemlich blöd, aber vielleicht auch nicht blöd. Ich weiß es nicht. Und zwar, ich habe vorhin gelesen, und ich wusste es echt nicht, Zweigeld ist eine Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Laurent. So, und jetzt, ich habe dann so drüber nachgedacht, dachte mir, aha, interessant, weil ich trinke alle drei Rebsorten gern. Und dann habe ich plötzlich die komische Frage gehabt und ich weiß, wie gesagt, ich habe so lange drüber nachgedacht, ich weiß nicht mehr, ob sie sehr dumm ist oder berechtigt. Was ist der Unterschied zwischen einer Rebsortenkreuzung und einer Cuvée? Und ich meine, klar, Cuvée kann man, die kann man halt machen, wie man sie will. Aber nehmen wir mal an, wir haben zwei Rebsorten und machen daraus eine 50-50 Cuvée, oder wir haben zwei Rebsorten, kreuzen sie und sie wächst halt als eine Mischung. Ich meine, ich schätze mal, biologisch gesehen ist das was ganz anderes und so, aber ja, ich dachte mir, ich frage dich das mal.
Wenn zwei Rebsorten gekreuzt werden, entsteht eine neue Rebsorte. In dem Fall war es Blaufränkisch, oder wir Deutschen kennen es unter Lemberger.
Ach so, ja, sorry.
Und St. Laurent, na, ich sag's nur für die, für alle. So, und daraus entsteht eine neue Rebsorte, die heißt Zweigelt. Das heißt, die Pflanze wurde gekreuzt und du hast eine neue Pflanze. Wenn ich ein Cuvée kreuze, also wenn ich ein Cuvée zusammenstelle, dann tue ich verschiedene fertige Weine, oder teilweise auch Traubensaft, aber normalerweise sind schon die fertigen Weine, werden dann cuvettiert, also zusammengeschüttet. Das heißt, ich kann mir einen St. Laurent, ich habe einen St. Laurent ausgebaut, ich habe einen Lemberger oder einen Blaufränkisch ausgebaut und möchte die jetzt cuvettieren und cuvettiere die, dann kommt da natürlich kein Zweigel dabei raus, sondern dann sind das zwei unterschiedliche Pflanzen, zwei unterschiedliche Trauben, die unterschiedlich ausgebaut worden sind oder getrennt voneinander und dann cuvettiert werden. So, das ist eigentlich der einzigste oder der entscheidende Unterschied, sage ich mal.
Okay, das verstehe ich. So habe ich mir das auch ungefähr gedacht, dass quasi der Unterschied eben eigentlich biologisch oder halt eben pflanzlich ist, dass man das nicht quasi direkt vergleichen kann. Aber man kann ja schon sagen, oder eben als Frage, kann man trotzdem sagen, dass natürlich die Merkmale der beiden Pflanzen beziehungsweise der beiden Weine, die aus den jeweiligen Pflanzen kommen, dass die sich schon dann wiederfinden auf halt eben eine neue eigenartige Art und Weise in der neuen Rebsorte. Also eben, wenn man zum Beispiel, ich kenne mich nicht aus, wenn man zwei Pflanzen kreuzt, was ungefähr genau dasselbe ist wie das, worüber wir gerade reden, hat diese neue Pflanze doch schon irgendwie Merkmale von beiden anderen. Oder nehmen wir Hunderassen.
Nein, alles gut. Ich hab das schon verstanden.
Okay.
Das hast du jetzt auch sehr schön bildlich gemacht. Also möglicherweise ja, aber nicht zu beantworten. Also
okay.
Das einzige Beispiel, das mir jetzt einfällt, meine Frau und ich sind schon deutlich unterschiedlich. Mhm. Also nicht nur von der Anatomie her, sondern auch von unserer Denkweise her. So, und wir haben gemeinsam ein Kind und ich sehe natürlich meine Frau in dem Kind und ich sehe aber auch mich in dem Kind.
Ja.
Aber das Kind ist weder ich noch meine Frau.
Ja, okay.
Also ich glaube, da sind schon Züge drin, aber die dann wirklich noch definieren zu wollen, zu sagen, ah ja klar, das, die Komponente hier jetzt in dem Zweigel, die kommt aber vom Lemberger.
Ja, okay.
Und jetzt dieser kleine Einfluss, der ist dann, naja, also das funktioniert nicht.
Nee, aber das, ich finde, genau, wie du es gesagt hast mit deinem Kind, das leuchtet total ein, weil eben, man kennt es ja, es gibt zwar Dinge, die man vielleicht benennen kann, die sich aber auch permanent verändern, aber man kann trotzdem nichts definitiv vereinfachen und sagen, wir haben quasi das komplett abgescannt und finden aus beiden vorherigen Bestandteilen alle wieder, sondern eben, manche finden sich wieder und manche sind aber komplett neu. Und das beantwortet meine Frage ziemlich gut. Vielen Dank.
Gerne. Ich habe noch ein Highlight.
Mhm.
Und das ist wirklich...
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Und das ist wirklich das Abstruseste, was ich jemals gesehen habe. Von der Firma Peugeot. Ich glaube, die bauen Autos in erster Linie.
Und Rennräder und Gewürzmühlen.
Nicht zu vergessen, Weinschlüssel.
Robin, ich habe eine Frage. Was ist ein Weinschlüssel?
Du weißt nicht, was ein Weinschlüssel ist.
Ich habe noch keine Ahnung, was ein Weinschlüssel ist. Aber ich habe richtig Bock, das zu erfahren.
Also der aktuelle Weinschlüssel wird momentan für 132 Euro gehandelt.
Oh, das geht ja noch.
Ist ein... Nee, also, wir sind ja hier auf der Schnäppchen-Podcast. Und zwar erhält man für 132 Euro ein Edelstahlstift, sage ich mal. Also ja, es ist einfach nur ein Edelstahlstück. So in Form von einem Stift, so ungefähr so lang wie ein Smartphone. Und das ist aus Edelstahl.
Mhm.
Und das halte ich in den Wein rein.
Oh Gott.
Und zwar in den Wein, von dem ich wissen möchte, wie der später einmal schmecken wird, wenn er gereift ist. So, ich halte den eine Sekunde rein.
Ja.
Und dann altert der Wein um ein Jahr.
Mhm.
Ich habe mir jetzt wieder der aktuelle Jahrgang Cheval Blanc gekauft. Kostet jetzt gerade ein Tausender geradeaus. Fand ich super.
Ja.
So, und jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob der Cheval Blanc in 10 Jahren oder in 15 Jahren noch gut dasteht.
Ja, klar.
Dann habe ich mir den einfach in ein Glas eingeschenkt,
ja.
hab meinen Weinschlüssel reingehalten,
ja.
und zwar exakt für 10 Sekunden.
Ja.
Hab den wieder rausgenommen,
ja. Mhm.
Hab den Wein probiert, mhm. und hab gemerkt, doch, ja, der steht in 10 Jahren auch noch gut da.
Und dann hast, okay. Weil, ja.
Einen Weinschlüssel.
Weil, also was ich mir gerade dachte, ist, du hast diesen Weinschlüssel und du schenkst dir deinen Wein ein, den du erstanden hast für einen Taui bei Sotheby's und denkst dir, weiß ich nicht, wann soll ich den aufmachen? Ist jetzt schon zu früh? Kein Problem, ich teste es einfach. Machst den auf und testest und dann sagt dir der Weinschlüssel von Peugeot, sagt dir, den würde ich noch mal 10 Jahre weglegen. Und dann denkst du dir, kein Problem, da hole ich jetzt direkt meine Weinpumpe.
Ja, sehr gut. Zum Glück habe ich 15 Euro für die Vakuumpumpe ausgegeben.
Gar kein Problem.
Ja. Aber Nick, weißt du, das Traurige daran ist, dass die werben tatsächlich damit. Also das ist der Grund, warum es einen Weinschlüssel gibt. Für Leute, die Weine gerne jung schon probieren wollen, um zu wissen, wie groß ist das Reifepotenzial. Ich habe von diesem Accessoire noch nie in meinem ganzen Leben, und jetzt bin ich doch noch mal ein Stück älter wie du, noch nie irgendwas gehört und habe mir heute durchgelesen, dass der Weinschlüssel den natürlichen Reifeprozess des Weines innerhalb von Sekunden simuliert. Geeignet ist dieses sensationelle Produkt für alle Arten von Wein, also Rotwein, Weißwein, trocken, lieblich, Likör, Schaumweine funktioniert es auch beim Champagner. Und der aktiviert offensichtlich oder scheinbar den natürlichen Oxidationsprozess. Vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen zu sehr lustig, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen zu sehr aus dem Fenster und 500 Nachrichten, dass das beste Gerät ist, das je erfunden worden ist. Ich habe mir das angeschaut, es ist ein Edelstahlstück. Das ist größte Frechheit, die mir seit langem mal wieder untergekommen ist.
Also,
aber ich wollte euch nicht vorenthalten und vor allem dir nicht.
Und ich bin so dankbar dafür, weil das zu dem Lustigsten zählt, was ich seit sehr langer Zeit gehört habe. Da gäbe es jetzt, da könnte man eine ganze Folge draus machen. Da gibt es so viel zu sagen. Ich bin ja harmoniebedürftig. Ich versuche immer allem und jedem eine Chance zu geben. habe jetzt gerade überlegt, wofür könnte das Sinn machen? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht nicht für den Endverbraucher oder die Endverbraucherin, sondern für die Winzerin oder den Winzer. Aber dann ist mir auch gefallen, Moment mal, es gibt ja auch einfach Menschen, die das einschätzen, die das bisher auch eingeschätzt haben, die sogenannten Experten und Kenner. Das heißt, da wird jetzt ein technisches Verfahren entwickelt. Und übrigens, da könnte man sich auch drüber unterhalten, wie genau verdammt nochmal soll es überhaupt funktionieren. Vor allem so, ist Oxidation.
Das ist ein Stück Edelstahl. Also 80% der Weine oder 50%, ich weiß es jetzt nicht, werden in Edelstahltanks ausgebaut.
Ja.
Das ist ein Stück Edelstahl, das ich in einen Wein reinhalt. Und wenn ich den eine Sekunde drin halte, weiß ich, wie der Wein in einem Jahr schmeckt, weil der die natürlichen Oxidationsprozesse in was?
Das, ja. Das hört sich an, als hätte Stanley Kubrick das erfunden, was nicht sein kann, weil der tot ist. Aber es scheint doch auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr absurd zu sein.
Ich habe mich nicht tief reingelesen. Ich weiß es nicht, ob vielleicht Pierre Puchot noch lebt und dann in gewissen da irgendwas ganz Geiles gemacht hat, aber also ich habe mich nicht tief reingelesen, weil ich bei manchen Themen und bei manchen Sachen, die ich lese, schon nach wenigen Sekunden das Gefühl habe, dass ich das besser weiß oder dass ich das durchschaut habe. Und das war eins von diesen Produkten. 132 Euro.
Von Peugeot. Ja.
Unser Peugeot, der draußen steht vor der Haustür, hat weniger gekostet.
Ja, und er macht auch mehr Sinn. Also.
Du hast mir letztes Jahr mit Herzblut berichtet von deiner Aktion, deine Weinreben zu pflanzen. Und ich hoffe, sie sind kräftig gewachsen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, sie live anzuschauen. Ich hoffe, das kann bald stattfinden. Jetzt würde mich interessieren, wenn diese wundervollen Weinreben an deiner sonnigen Terrasse her reif sind, wie gedenkst du denn deinen eigenen Wein auszubauen? Weil ich glaube, das ist dein Ziel.
Also ja, ich habe 31 Weinreben bei mir um den Garten rum gepflanzt. Pilzresistente Rebsorten, und zwar Phoenix, Muscat Bleu und noch eine dritte Rebsorte. Ich würde die gerne ausbauen, das ist richtig. Ich habe die als Setzlinge gekauft, habe sie zu spät gepflanzt und musste sie alle nochmal zurückschneiden. Ich habe die alle nochmal komplett auf die Pfropfung zurückgeschnitten. Das heißt, dieses Jahr kommen die im ersten Jahr. Jetzt sind sie auch richtig, richtig groß und richtig schön und sind alle schon im Drahtrahmen drin. Also ich habe mir dann auch einen Drahtrahmen, wie im Weinberg eben auch, komplett um den Garten rumgezogen. Also das schaut gut aus. Das heißt, es wird noch mindestens 2 Jahre dauern, bis die ersten Trauben, also die ersten ordentlichen Trauben dann dranhängen. Und, also ich werde keine Bodenanalyse oder irgend so einen Schmarrn machen. Ich habe keine Ahnung, wie fit der Boden ist. Ich habe keine Ahnung, wie viele Trauben da tatsächlich dranhängen werden zum Schluss. Ich habe die Hoffnung, dass ich, also ich sollte 50 Kilo Trauben mindestens haben, damit man wirklich so viel Menge hat, um Wein draus zu machen. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr sein wird, aber ich kann noch nicht absehen, wie viel Trauben pro Stock tatsächlich nachher dranhängen werden. Wenn es soweit ist.
Und ja, aber genau, wie würdest du das dann ausbauen? In was? In einer Amphore? Oder
ich würde.
Betonbecken?
Nee, ich würde tatsächlich einen Glasballon kaufen. Also das ist einfach, also man kennt es doch, diese großen Glasflaschen, die so sehr bauchig sind, wo auch oft Most und so weiter drin gemacht wird, die gibt es ja in verschiedenen Größen, 25 ja. Liter, 50 Liter, 100 Liter.
Der Robin macht übrigens für, ist es jetzt hier der Audiokommentar,
Der Robin macht, während er das erzählt, große Gestikulationen mit den Händen.
Ja, ich habe die.
Er macht gewissermaßen, man kann sich das als Unwissender vielleicht vorstellen, wie wenn jemand die Oberseite eines Kontrabasses beschreiben möchte. Ja. So ungefähr.
Ich habe die Form dieses Glasballons nachgezeichnet.
Ah, das ist gut, weil ich sehe euch ja nicht. Ich habe in solchen Glasballons früher mein Kleingeld gesammelt. Ist das so?
Ja, genau, ich erinnere mich, genau, ja, richtig, ja. Genau sowas. Ja. Und ich kann den dann kaufen, wenn ich weiß, wie viele Trauben hängen dran, dann kann ich abschätzen, wie viel Kilo sind es, dann weiß ich ungefähr, wie viel Liter Flüssigkeit oder Traubensaft da rauskommt, beziehungsweise Wein dann. Und dann kaufe ich mir eben in der Größe ein Gefäß, wo ich sage, okay, da gehen 25 Liter rein oder 50 oder 100 oder wie viel auch immer.
Nächste Frage. Hast du denn eine Traubenpresse, oder?
Ja, also ich habe mir bereits eine Handpresse gekauft, ja.
Okay.
Also da werde ich wahrscheinlich öfters mal abpressen müssen. Die fasst nicht besonders viel, aber das ist mir wurscht. Und da werde
ich... Das ist so wie so eine Kartoffelpresse?
Ja, so kann man sich's vorstellen, ja.
In der Größe?
Aber...
Nee, größer.
Okay.
Aber es gibt ja auch diese großen, also wo, mit diesem Schraub, mit der Spindel drin.
Ja.
Also ja, da kann ich, glaube ich, 5 oder 8 Liter oder Kilo, nee, ich glaube in Liter wird es angegeben, schafft die. Also da müsste ich dann wahrscheinlich 5-6 Mal abpressen, aber das ist mir ja wurscht.
Okay. Und jetzt haben wir meine Frage. Jetzt füllst du das dann einfach, du presst die Trauben aus und füllst das dann in diesen Glasballon.
Ja.
Und dann?
Und dann hoffe ich, dass genug Hefen da sind, damit die Gärung startet, also natürliche Hefen da sind, werde mir aber vorsichtshalber, weil ich auf jeden Fall Wein machen möchte, ich werde mir vorsichtshalber auch Reinzuchthefen.
Reinzuchthefen!
Ja, ich weiß, es ist ganz schrecklich, aber ich will auf jeden Fall im ersten Jahr, wenn genug Trauben dran sind, Wein machen. Und wenn ich nicht genug wilde Hefen an den Trauben dran habe, dass die Gärung startet, werde ich Starthilfe geben.
Rein zu Hefen!
Ja, das habe ich mir selber zuzuschreiben und es ist auch völlig in Ordnung, dass ich hier jetzt bombardiert werde, aber ich werde auf jeden Fall im ersten Jahr, wo ich es kann, Wein machen. Und wenn ich es da noch nicht spontan rausbekomme, dann werde ich
Reinzuchthefen
benutzen. Also ich habe in so Kleinstmengen noch nie Wein gemacht, deswegen weiß ich nicht, was mich da erwartet und auf was man Acht geben muss. Aber ich bin guter Hoffnung.
Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich würde mich mal anmelden für die Verkostung.
Ja, also,
würde mich sehr interessieren, wirklich. also einen eigenen Wein von dir, handgemacht aus deinem eigenen Garten. Ja.
Ja, also jeder Weintude wird auf jeden Fall eine Flasche bekommen, ob er will oder nicht.
Ich wollte gerade sagen, Uli, ansonsten, mein Plan wäre, wir beide machen irgendwann Ding-Dong. Hallo, wir sind hier zu einer Wein.
Ja.
Wir wollen uns mal durchs Sortiment durchkosten.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich hab Rot und Weiß und ich möchte, also mein Grundgedanke war, einen U-Hudler zu machen. Ich wollte eigentlich Isabella und Noah einpflanzen, aber deswegen war ich auch letztes Jahr zu spät dran. Aber ich habe von meinem Kollegen aus Österreich, der hat leider die Reben nicht bekommen oder es war eine mindere Qualität. Deswegen, ich wollte nicht nochmal ein Jahr verlieren. Deswegen habe ich mir jetzt halt pilzresistente Normalreben geholt. Aber ich werde auf jeden Fall einen Rosé machen und der wird den Namen Sichtschutz tragen, weil wir eigentlich den Wein dort nur pflanzen, weil wir sehr nah an unsere Nachbarn dran sind und wir den als Sichtschutz haben möchten über den Sommer, wenn halt die Laubwand in voller Blüte steht. Da dachte ich, ist eigentlich doch ein ganz netter Name auch für den Wein.
Auf jeden Fall.
Ach Robin, aber jetzt sei mal uns doch ehrlich, du hast doch eigentlich nur dein Haus so gewählt, dass du einen Grund hattest, Wein anzubauen.
Wenn ich mein Haus so hätte wählen können, um einen Grund haben, Wein anzubauen, dann würde ich auf einem Weingut wohnen. Und wäre weiterhin Winzer.
Okay, gut, ja. Das habe ich nicht durchdacht, ja. Und ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Ich freue mich immer noch auf den Wein.
Ja, ich mich auch.
Ist wunderbar.
Ich hoffe, es wird was.
Heute werde ich euch in einer kurzen Episode, was soll ich sagen, dem Himmel etwas näher bringen. Deswegen, da es heute um die Bibel geht und alle, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt ein gottbefohlener Mensch bin. Aber als Winzer setze ich mich natürlich mit allen Bereichen meines Berufs auseinander und so auch mit dem Glauben der Kirche und natürlich der Bibel. Ich habe im Mai 2005 die Gelegenheit ergriffen und an der evangelischen PH in Freiburg, dem Institut für Theologien, eine Weinprobe unter dem Motto Wein trifft Religion ausgerichtet. Mein Winzerkollege von der Ausbildung, mein Winzerkollege, mit dem ich das Studentenwohnheim, mein Zimmer geteilt habe, viele Grüße an Hannes, falls er mich hört, hat nach seiner Ausbildung ist schon umgesattelt und hat Theologie studiert und mit ihm zusammen haben wir diese Weinprobe dort organisiert. Und das war schon ganz interessant, also die Studierenden dort haben mir doch ein paar Denkansätze und einige Fakten geliefert, die mir nicht bewusst waren. Wahrscheinlich, weil ich eben kein sehr gottbefohlener Mensch bin und bibelfest bin ich nun beileibe nicht. Aber was für eine bedeutende Stellung der Wein in der Bibel hat, wird bei der Analyse der Heiligen Schrift in Zahlen erkennbar. Das Wort Wein wird in der Bibel 183 Mal erwähnt. Dazu kommen noch 52 Mal der Weinberg, 43 Mal der Weinstock, 21 Mal die Trauben und immerhin noch 5 Mal die Rebe. Die Religion ist sich über den positiven Einfluss des Weines durchaus bewusst. So zitiere ich zum Beispiel: Und dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Das ist doch durchaus positiv und das ist was, was wir wohl alle ganz gut kennen. Das Herz und der Geist wird erfreut. Allerdings weiß die Bibel auch, dass es auch negative Aspekte und Auswirkungen gibt. So zum Beispiel zu lesen: Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Ja, also ich habe es jetzt mal als negativen Aspekt bewertet, aber ich denke, der eine oder andere wird bei Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg, das möglicherweise doch auch eher positiv bewerten. Wie dem auch sei. Die alkoholische Problematik, die der Wein nun mal mit sich bringt, wird auch bei der Erwähnung des ersten Urwinzers erkennbar. Der erste Winzer der Menschheitsgeschichte war laut der Bibel ein hebräischer Kerl namens Noah. Ich denke, ihr wisst, um welchen Noah es sich handelt. Gibt es noch mehr Noahs in der Bibel als dieser jener, der eben dieses riesige Schiff mit bloßen Händen gebaut hat, dann die unglaubliche Aufgabe gemeistert hat, jeweils zwei Artgenossen aller Gattungen an Bord zu schaffen und diese dann noch trocken über die Sintflut zu segeln. Wie der Noah das geschafft hat, musste er das Land natürlich neu bestellen. Und Noah, der erste Winzer, tat das, was wohl viele, die den Podcast hören, auch tun würden. Er pflanzte erstmal einen Weinberg an, was sich laut der Lutherbibel wie folgt anhört. Noah aber fing an und ward Ackermann und pflanzte Weinberge. Ja gut, leider hat dann der Noah auch direkt zu tief ins Glas geschaut, was ja durchaus mal vorkommen kann. Das hört sich dann wie folgt an. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag in der Hütte aufgedeckt. Auch dieses Phänomen, denke ich, ist uns allen durchaus bekannt. Doch die Kirche tut gut daran, den Wein nicht nur zu verteufeln. Immerhin hat sie in ihrer Geschichte und bis heute erfolgreichen Anteil am weltweiten Weinbau. Unzählige weinproduzierende Klöster, Abteien und Stifte sind seit dem Mittelalter in kirchlicher Hand. Zu dieser Zeit haben die Mönche den kultivierten Weinbau weltweit vorangetrieben. Und ihr meint jetzt, ihr kennt keinen?
dann gebt mal Dom Ruina oder Dom Perignon in eure Suchmaschine ein. Das sind Mönche gewesen, die mit ihren Schöpfungen bis heute allgegenwärtig sind. Das Christentum hat für den alkohollastigen Zwiespalt, den der Wein nun mal mit sich bringt, keine Patentlösung parat. Also ich für meinen Teil habe seit jeher den Grundsatz, mäßiger Weingenuss schadet nicht. Weder mir noch meinen Mitmenschen. Ich lasse es mal als freie Interpretationssache, was mäßiger Weingenuss für mich und für euch bedeutet. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, stellt sich natürlich noch die Frage, was wurde denn aus diesem Noah? Also um ehrlich zu sein, stimmt mich das tatsächlich sehr euphorisch, weil scheinbar hat der gute Noah seinen Kater bestens überstanden. Nun ja, wie soll ich sagen, also dass der Wein gut für die Gesundheit ist, das ist ausreichend bekannt. Aber so gesund, ich lese es euch einfach mal vor. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre. Das war noch nicht alles, Freunde. Jetzt pass auf. Dass sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich 950 Jahre alt werden soll, aber wenn der Weingenuss, so wie ich das jetzt interpretiere, so gesund ist, dass es funktioniert, dann ja, wehre ich mich da auch nicht gegen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn ich so über Kirchen und so weiter nachdenke. Ich durfte auch schon öfters mal der Heiligen Messe beiwohnen, wo man die Obladen in den Mund bekommt und den ganzen Spaß damit macht. Und da kriegt man auch einen Messwein und also, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungswerte sind, aber den Messwein, den ich bisher in den Kirchen bekommen habe, der war unzumutbar, sage ich jetzt mal. Und ich musste dann leider feststellen, dass die kirchliche Architektur oder die kirchliche Akustik durchaus dafür gemacht ist, dass man, auch wenn man es in einem leisen Tonfall, die Unzumutbarkeit dieser Plempe, die man gerade bekommen hat, kundtut, man das der ganzen Gemeinde kundtun. Oh Gott. Das war echt, oh je. Naja, komische Situation. Hätte ich nicht gedacht, dass das von allen Wänden widerhallt. Aber naja, auch das ist vorbeigegangen. So, das wäre es jetzt auch schon gewesen von mir. Wir hören uns dann nächste Woche wieder an gewohnter Stelle zur gewohnten Zeit. Macht's gut, Servus, ciao!